Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, heute Abend im Kolloquium Phänomenologicum Herrn Professor Francisco de Lara von der Universitat Católica de Chile herzlich hier begrüßen zu dürfen. Sie werden verstehen, dass die Freude für mich auch darum eine besondere ist, weil mit Herrn de Lara ein ehemaliger Doktorand es ist, den ich heute hier als Kollegen begrüßen darf. Manche unter Ihnen werden ihn noch aus seiner Freiburger Zeit her kennen. Für alle anderen ist es mir ein Vergnügen, Ihnen kurz seine akademische Vita zu vergegenwärtigen. Herr de Lara wurde 1974 in Madrid geboren. Er studierte Philosophie in Barcelona und kam nach dem Magister zur Promotion zu mir nach Freiburg. Seine Promotion war eine Cotutelle-Promotion und wurde gemeinsam mit dem Kollegen Felix Duque von der Madrider Universitat Autonoma im Sommersemester 2006 vollzogen. Seine Dissertation zum frühen Heidegger wurde mit dem Max-Müller-Preis für Philosophie der Universität Freiburg ausgezeichnet und 2008 erschien sie unter dem Titel Phänomenologie der Möglichkeit, Grundzüge der Philosophie Heideggers 1919 bis 1923 im Alba Verlag. Nach der Promotion wurde Herr de Lara 2007 in Kolumbien Professor für Philosophie an der Universität von Santander. Nach einem Ruf an die Universitat Católica de Chile lehrt Herr de Lara seit 2009 in Santiago de Chile neuzeitliche und zeitgenössische Philosophie. Seine Forschungsschwerpunkte sind Phänomenologie und Hermeneutik. Sein Forschungsinteresse gilt insbesondere Heidegger. So versteht es sich auch, dass er als Mitbegründer die Iberoamerikanische Heidegger-Gesellschaft gegründet hat. Er hat zwei Bände von Heideggers Werken übersetzt, sowie mehrere Aufsätze und Buchkapitel zur Philosophie des frühen Heidegger veröffentlicht. Zudem ist er Herausgeber der internationalen Zeitschrift für Phänomenologie und Hermeneutik Alea. Heute Abend wird Herr de Lara zu uns über das Thema sprechen, Philosophie als Intimität, eine phänomenologisch-politische Auseinandersetzung mit dem frühen Heidegger. Lieber Francisco de Lara, ich freue mich sehr, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und darf Sie nun in Ihren Vortrag bitten.
Guten Abend an allen. Ich bin wirklich sehr froh, heute hier sprechen zu dürfen und möchte mich deswegen vor allem bei dem philosophischen Seminar Susa Lachiv und sehr besonders bei Herrn Professor Gander bedanken. Das ist mir nicht nur eine Ehre, sondern vor allem eine sehr große Freude. Ich sehe noch jetzt, dass ich schauen darf und genau gucken darf, manche Personen, die ich kenne und die ich sehr schätze hier. Und vor nicht so vielen Jahren, aber schon inzwischen einigen leider, wäre ich auch hier gesessen. So ist für mich eine Freude, irgendwie meine Forschungen, meine Arbeit genau in diesem Rahmen vorstellen zu können. Und das ist eine Freude, weil als ich hier arbeitete, habe ich vor allem eine analytische Arbeit mit der Philosophie des frühen Heideggers vollzogen. Und zwar, ich habe versucht, seine Philosophie-Idee so konkret und genau darzustellen, weil ich hatte den Eindruck damals, diese frühe Philosophie von Heidegger wird schon für wichtig gehalten, aber es fehlt noch irgendwie eine Arbeit, die ganz genau zu erklären versucht, was sind die verschiedenen Aspekte dieser Philosophie und die dann zeigt, wie sie sich ineinander fügen sozusagen. Also das war, insofern das eine Dissertation war, gab es bei ihr sehr viele analytische Arbeit, wie ich sagte. Nun ist für mich eine Freude, in eine schöne Gäste sozusagen, eher eine synthetische Version, eine synthetische Auffassung meiner Arbeit mit diesem frühen Heidegger hier vorzustellen. Und zwar so, dass ich nicht mehr in einzelnen Aspekten dieser Philosophieauffassung eingehen werde, sondern versuchen werde, die Grundüberzeugungen, die Grundaspekte, die Heidegger in der Zeit der frühen Heidegger Vorlesungen hat, herauszustellen, herauszuheben, zu pointieren und dann zur Diskussion zu bringen. So ist das für mich besonders schön, das zu machen, aber ich glaube, das wird auch was bringen, weil sonst ist das, und ich entschuldige mich schon übrigens über mein Deutsch, die sehen schon, dass das nicht so perfekt ist, und es war nie perfekt, aber nach 7 Jahren außerhalb von Freiburg ist es noch schlechter geworden, natürlich. Ich hoffe, dass sie das verstehen können und dass ich trotzdem nicht klar ausdrücken kann. Aber ich habe das trotzdem entschieden, zu sprechen, frei zu sprechen und nicht vorzulesen, weil das, ja, erstens, weil das ein Vortrag und nicht eine Vorlesung ist, ja. Und zweitens vor allem, weil die Kommunikation so mir unmittelbar erscheint. Ich kann Ihnen schauen, ich kann wirklich sehen, ob das, so wie ich das ausgedrückt habe, verstanden wurde oder nicht. Wenn ich mich schlecht ausdrücke, versuche ich das anders zu sagen. Aber nicht nur deswegen, sondern vor allem, weil wenn man spricht, neigt man mehr dazu, zu den Grundpunkten zu kommen, direkt. Und nicht so sehr, wie wenn man schreibt. Wenn man schreibt, hat man öfter die Versuchung, viel genauer zu werden, in vielen konkreteren und technischeren auch Aspekten einzugehen. Und auch die Sprache wird technischer. Ja? Und da ich nicht weiß, ich nehme an, dass wenn jemand den frühen Heidegger kennt, ist wahrscheinlich in diesem Publikum, ja, also wenn ich überall in einem Ort überhaupt in der Welt über den frühen Freiburger freier sprechen kann, ist wahrscheinlich hier. Aber dennoch kann ich auch nicht davon ausgehen, dass Sie jede Einzelheit jetzt im Kopf ganz wach haben. Und das ist auch nicht wichtig, weil mir ist jetzt genauer gesagt, keine spezialisierte Arbeit Ihnen vorzustellen, sondern eigentlich eine zeitgenössische Diskussion mit einem für unsere zeitgenössischen Philosophie wichtigen Denker zu skizzieren. Und damit gehe ich schon zu den Punkten, die für mich wichtig sind in dieser Diskussion. Das heißt, eine phänomenologisch-politische Auseinandersetzung. Also, damit meine ich erstens, eine der Fragen, die meine Diskussion mit Heidegger strukturieren wird, ist, woran liegt die Legitimität des philosophischen Diskurses? Das heißt, in anderen Worten, inwiefern und wie soll Philosophie als Phänomenologie verstanden werden? Weil Heidegger sagt selber, Philosophie und Phänomenologie sind gleichbedeutend. Aber ich würde gerne dann diskutieren, wie er das genau versteht und ob die Weise, wie er das genau versteht, überhaupt erlaubt, dass das philosophische Diskurs eine mögliche Ausweisbarkeit und welche sind die Bedingungen dieser Ausweisbarkeit und ob das nicht dann zu gewissen Positionen, die für mich eher zu vermeiden wären, gerät. Das in phänomenologischer Hinsicht. In politischer Hinsicht frage ich mich eher, welche Rolle spielt Philosophie innerhalb ihrer eigenen Zeit, also gegenüber ihrer sozialen und politischen Situation. Und jetzt als Alternative, so als grobe Alternative gesagt, ob Philosophie sozusagen ein Weg der persönlichen Verwandlung und Rettung des Selbstverständnisses ist oder ob sie spielt vor allem eine gemeinschaftliche politische Rolle. Und wenn das so ist, welche? Ja? Wie Sie sehen werden, werde ich versuchen, am Ende einen Begriff der Phänomenologie, der Philosophie als Phänomenologie selber zu entwickeln, der diese zwei Aspekte im Acht nimmt und für wen diese zwei Aspekte sehr wichtig sind. Einerseits, dass eine Entscheidung darüber, woran die Legitimität des philosophischen Diskurses liegen kann, und andererseits, ob Philosophie so gemacht in dieser Hinsicht, in diesem Sinne vollzogen, nicht an sich schon eine gewisse politische Rolle spielt, politisch-soziale, kritische Rolle spielt. Also das ist jetzt immer noch nicht klar, aber ich hoffe, das wird langsam klar. Zunächst einmal aber werden wir dann, wie gesagt, über Heidegger sprechen. Und zwar werde ich versuchen herauszustellen, dieses Kerns seiner Philosophieauffassung, so wie ich das nenne. Heidegger würde vielleicht von Grunderfahrungen sprechen, wie Sie wissen. Also welche sind die Grundüberzeugungen, die die ganze Philosophie diesen frühen Heideggers bewegen und auch die einzelnen Aspekte da verständlich machen. Für diesen darstellenden Teil möchte ich also damit anfangen, dass ich ein bisschen, aber sehr kurz, weil es geht mir nicht darum, wie Sie schon verstanden haben, eine historische Darstellung machen von Einflüssen oder von Diskussionen von Heidegger konkret, aber ich werde trotzdem versuchen, erstmal diese Darstellung seiner Auffassung der Philosophie anhand seines Kontextes zu anfangen, und zwar nur in einer sehr schlichten Hinsicht. Wir müssen nur schauen, wie fangen diese frühe Freiburger Vorlesungen, also welche sind die ersten Zeilen, die wir von diesen Freiburger Vorlesungen haben. Erinnern Sie sich an den Kriegsnotsemester, ja? Diese Band 56, 57 der Gesamtausgabe. Das wird direkt nach dem Ersten Weltkrieg gehalten, dieser Vorlesung. Und die ersten Linien davon ist eine Vorbetrachtung, wenn Sie sich erinnern, also das wird so betitelt, die heißt Wissenschaft und Universitätsreform. Ja? Also die ersten, ganz erste Linien von den frühen Freiburger Vorlesungen handeln über Wissenschaft und Universitätsreform. Man kann, wenn man diese Seiten präsent hat, kann man alle Freiburger Vorlesungen eigentlich als eine Art Antwort zu dem Problem, das Heidegger in dieser Vorbetrachtung präsentiert, verstehen. Und zwar so, Entschuldigung, in diesem Kontext nach dem Ersten Weltkrieg gab es, wie Sie schon alle wissen, eine sehr starke Krisenbewusstsein und besonders für Heideggers Kontext, universitärischen Kontext, war wichtig, die Krise als eine Krise der Stellung der Erkenntnis im Ganzen des menschlichen und des gesellschaftlichen Lebens. Also welche Rolle spielt Erkenntnis? Wenn Erkenntnis schon in einem positivistischen Sinne verstanden wird, wenn Erkenntnis immer mehr technischer wird, wenn da so etwas wie eine Rationalisierung, die für den Menschen schädlich angesehen wird, in diesem Moment von vielen Seiten herausgestellt würde, also man spricht da direkt sogar gegen die Vernunft, man spricht da von Irrationalismus, ja, man hat und drückt sehr viele metaphysische Bedürfnisse aus und so weiter. Man interpretiert sogar die ganze abendländische Geschichte von dort aus, ja. Denken Sie natürlich an Untergang des Abendlandes und so, Bücher, die da sehr stark rezipiert wurden. Es gibt im Grunde genommen dann eine Krise dieses, wenn Sie möchten, aufklärerischen und neuzeitlichen Modells. Und es gibt insofern auch eine sehr breite Suche auch nach anderen Mustern, orientalischen Mustern, antiken Mustern und so weiter. Ja? Also, wie gesagt, vom Kontext her, es gibt vor allem ein Bewusstsein von einer Krise der Erkenntnis im Sinne, dass man sieht, eine gewisse Entwurzelung der Erkenntnis. Als ob das eine technische Angelegenheit geworden ist, als ob das etwas, was vielleicht die Welt zu beherrschen hilft und hilfreich sein kann, aber nicht die menschlichen und gesellschaftlichen Bedürfnisse und auch nicht der Moment, das historische Moment irgendwie eine Antwort gibt. Wir kennen, und das möchte ich auch so sagen, diesen Kontext nicht einfach so als etwas Historisches sehen, sondern wir könnten das auch irgendwie parallel zu unserer eigenen Situation betrachten. Also wir können natürlich meinen, dass diese Universitätskrise damals letztendlich damit zu tun hatte, dass immer mehr das Modell eines sozusagen Wissens im reinen Sinne sozusagen Wissen für sich selbst als eine Art, als eine Weise des Lebens und zwar als eine sehr hervorzugte Weise und exzellente Weise des Lebens in Krise geraten ist und dass immer mehr Wissenschaft und so weiter eher vom technischen Standpunkt her gesehen wird, von Betrieb und so. Wenn wir das jetzt heute parallelisieren, dann müssen wir sagen, gut, eigentlich heute schaffen wir vor allem spezialisierte und eher technische Arbeit, sehen wir. Und da muss man sagen, okay, welche Rolle hat Philosophie innerhalb unserer Zeit? Welche Rolle hatte sie damals? Wieso hat man die Philosophie, die an den Universitäten gemacht wurde, eher für ungenügend gehalten, also für zu akademisch, zu formalistisch, zu überhistorisch, übergeschichtlich, ja? Denken Sie an Neukantianismus und so weiter. Also heutzutage sind diese sozusagen dieses Unbehagen, das da gegenüber der Erkenntnis und gegenüber der Rolle der Philosophie innerhalb des geistigen Lebens und überhaupt des menschlichen Lebens gesehen wurde, heute müssen wir sagen, also ist dieses Unbehagen gestiegen, ja, wahrscheinlich und so sehr, dass wir das vielleicht sogar schon als normal sehen, dass wir auch spezialisierte und technische Arbeit leisten, so dass Philosophie dann und die Universität nicht mehr so der Ort, wo die Zeit irgendwie Bewusstseins bekommt und Richtungen bekommt, sondern eine andere Erscheinung der Zeit, noch ein typisches Phänomen sozusagen, nochmal so ein Muster, ein Beispiel dessen, was überall gibt. Und insofern nicht diese distanzierte und richtunggebende Rolle spielen kann. Ich würde sagen, dass heute fast keine Frage mehr, dass die Universität dem Betrieb und dem Arbeitsmarkt dienen soll. Also wir studieren alle wahrscheinlich, um dann arbeiten zu können und so weiter und so fort. Aber das beeinflusst auch die Weise, wie geforscht wird, was eigentlich Forschung heißt. Und konkret beeinflusst das in der Richtung, dass man immer mehr, würde ich sagen, isoliert und entwurzelt wird. Und zwar in mehrfachen Hinsicht, sogar von den eigenen Interessen, als auch von den Kollegen, im Sinne, dass die Art von Gemeinschaft, die da entstehen kann, eine sehr besondere ist, und auch vor allem von der eigenen Gesellschaft. Wir sind heute zum Beispiel in einem Moment, einem sehr delikaten Moment in vielen Hinsichten, und vielleicht hier in Deutschland ist das besser, aber so wie ich das gesehen habe in den Ländern, wo ich bin und war, ist das kein großes Problem für meine Kollegen und auch nicht für mich, sondern vielleicht, was Heidegger in den frühen Vorlesungen gesagt hat. Ja? So, insofern kann man auch sehen, dass das in der Tat sicherlich Wurzeln mit echten Problemen hat, aber dass gewisserweise dann man den Eindruck hat, dass Philosophie und überhaupt Wissenschaft, also aber insbesondere Philosophie, nicht viel mehr zu sagen hat zu diesen Themen und eher so wie in anderen Bereichen versucht, irgendwie ein kleiner Teil von der Torte zu bekommen. Ja? Und natürlich bekommt man nur wenig, aber auf jeden Fall bekommt man etwas, hoffentlich. Ja? Das habe ich so herausgestellt, damit wir das nicht einfach als eine historische Angelegenheit, es gab mal eine Krise von der Wissenschaft, von Vernunft und so weiter, sondern welche sind die Wurzeln da? Also was ist letztendlich das Problem, das diesen ganzen Denken bewegt hat? Also Sie haben eine Antwort gesucht, wozu? Ja? Und ich glaube, auf jeden Fall in verschiedenen Weisen haben Sie alle versucht, so eine Philosophie immer noch zu verstehen oder wieder zu verstehen als eine menschliche Angelegenheit, die mit einem selbst zu tun hat, aber nicht nur mit einem selbst, sondern auch mit der eigenen Zeit zu tun hat. Wichtig ist jetzt aber nur zu zeigen, wie Heidegger selbst auf diese Krise antwortet. Und damit komme ich zurück zu den ersten Seiten dieses Kriegsnoss-Semesters. Wie Sie wissen, er verwirft sowohl das Irrationalismus als sein schlechter Rationalismus, als auch vor allem die zwei, sozusagen Scylla und Charybdis, zwischen denen er Philosophie zu platzieren versucht, vor allem Weltanschauung, ne? Ein Versuch, so ganz geschlossene Lösungen über den Sinn des Lebens und so weiter zu geben, oder eine nur positivistische und objektive Arbeit an gewissen Phänomenen und auch entwurzelte Arbeit andererseits. Heidegger spricht aber nicht deswegen gegen die Wissenschaft, sondern, wie Sie wissen, versucht er zu erneuern und zurückzugewinnen, was eigentlich Wissenschaft grundsätzlich ist. Und da sehen wir schon einen sehr wichtigen Zug der Philosophie Heideggers. Er versucht immer, seinen Blick sozusagen, wenn man den in ganz allgemein schildern musste, sein Blick versucht immer den Weg von außen sozusagen nach innen zu machen. Also das heißt, könnte man sagen, von der Entfremdung als ein entweder alltägliches oder kulturelles Phänomen zum Selbstbewusstsein. Und ich sage das mit diesen Worten, obwohl für Heidegger das ein bisschen problematisch wäre. Wir werden sehen, warum ich das sage. Also Wissenschaft wird von ihm weder kulturell, das heißt als eine Manifestation der Kultur, als eine der Weisen, wie der Mensch seine Welt gestaltet, noch historisch, also es geht auch nicht darum, die Geschichte der Wissenschaft zu schildern, und auch nicht logisch betrachtet. Also es geht auch nicht darum zu sehen, wie Wissenschaft genau forscht, welche sind die Forschungsmethoden und so weiter. Also keine Theorie der Wissenschaft. Sondern was Heidegger versucht, und das ist, wie gesagt, sehr bedeutend, sehr kennzeichnend, ist die, sage ich so, intentionale Struktur des wissenschaftlichen Verhaltens herauszustellen. Also es geht darum, Wissenschaft vor allem als eine in erster Person vollzogene Möglichkeit zu sehen, und zwar vollzogen als ein Verhalten zu etwas. Und man muss vor allem diese Struktur analysieren. Heidegger versucht, das herauszustellen. Ja? Also, damit komme ich zu einem Punkt, und das kann, mag ein bisschen technischer klingen, aber ich glaube, das ist wichtig, dass ich das auf den Tisch bringe. So. Und zwar, welche sind die Strukturen, mit denen Heidegger jedes Phänomen in diesen Jahren auslegt? Welche ist für ihn sozusagen die Struktur aller Lebensphänomene? Wenn Sie diese Kurse erinnern, werden Sie erinnern zum Beispiel im Krisnow-Semester, dass da ein Begriffspaar sehr stark ist, wenn es darum geht, das Leben zu interpretieren, das Leben zu Verständnis zu bringen. Und das ist das Paar Motiv-Tendenz. Ja? Also laut Heidegger, diese Begriffe verschwinden langsam auch von Heideggers Philosophie, aber in den ersten Kursen und vor allem in den drei ersten eigentlich, aber vor allem in dieser ersten Vorlesung ist sehr wichtig das Paar Motiv und Tendenz. Das heißt, wie kann man Leben verstehen? Und das ist letztendlich das Problem für Heidegger. Gut, man kann das verstehen, indem man sieht, dass alles, jegliche menschliche Verhalten wird von gewissen Motiven, also es wird bewegt von irgendwelchen Prätensionen, Versuche. Normalerweise versteht Heidegger diese Motiven immer als überlieferte Ideen, die man ergreifen kann, ja? Verhaltensweise, die irgendwie motiviert sind. Und diese Motivation bringt dazu, dass man sich zu gewissen Sachen verhält und dass man diese Sachen dann in einer gewissen Hinsicht auch schaut. Ja? Also die Struktur jedes sozusagen Bewusstsein wäre, von etwas bewegt zu werden, so dass man sich zu etwas verhält als etwas. Ja? Diese als Struktur, die hier noch nicht so thematisiert wird, ist trotzdem in den Begriffen von, vor allem in dem Begriff von Tendenz, schon implizit konzipiert. Ich weiß nicht, ob das klar ist. Ja? Ungefähr. Also, sagen wir so, das ganz einfach gesagt. In einem praktischen Verhalten zu etwas, ich versuche hier, keine Ahnung, mich verständlich zu machen, und das kostet mir Mühe, glauben Sie mir. Und gehe ich dann mit alles, was für dieses Versuch hilfreich sein könnte, habe ich dann einen Bezug dazu und dann genau in dieser Hinsicht. Ja? Wenn ich versuche dann, und das ist ein besseres Beispiel, weil das war ein bisschen nicht so gut, wenn ich versuche zum Beispiel etwas, objektive Erkenntnis zu gewinnen, ja, verhalte ich mich in eine gewisse Richtung zu gewissen Gegenständen, und zwar mit gewissen Fragen, gewisser Verhaltensweise, gewisser Modi, gewisser Zugangsweisen und so weiter. Ja? Also diese Motiv- und Tendenzstruktur versucht auf eine, so wie ich meine, immer noch ziemlich primitive Weise, ja, versucht Heidegger, so alle Lebensphänomene zu verstehen. Und wenn er am Ende dieses Krisnow-Semesters von dieser phänomenologischen Intuition spricht, erinnern Sie sich, da kommen sofort diese Begriffe überall. Ja. Es geht darum, genau das zu verstehen. Wie verhält sich jemand zu etwas? Ja? Welche Zugangsweise, welcher Hinblick, welche woraufhin, wie er dann sagen wird, da herrscht? Und wieso? Also was bewegt dazu? Was ermöglicht diese Zugangsweise? Ja? Was ist letztendlich das Bewegende dort? Was motiviert das? Ja? Diese Struktur aber verfeinert sich ziemlich sehr, und zwar gleich in dem Kurs von Wintersemester 1919-20, also Band 58, das Herr Ganders das herausgegeben hat in der Gesamtausgabe. Und verfeinert sich am Ende dieser Vorlesung mit der Struktur, die er dann vollkommen als die volle Intentionalität des Lebens nennen wird, im Naturbericht. Und zwar meine ich jetzt die Begriffe sind da, Gehalt, Bezugs- und Vollzugssinn. Ja? Also wenn man versucht, ein Lebensphänomen zu verstehen, muss man schauen, okay, als was erscheint das? Aber das ist davon abhängig, wie man sich dazu verhält. Also welche Tendenzen, die da lebendig sind, wenn Sie möchten. Ja? Wie man sich dazu verhält. Und erstens komme ich zurück, Vollzugssymbol, werde ich nachher erklären. Das geht einfach darum, dass letztendlich jede dieser Verhaltensweisen sind eigentlich meistens sich selber sozusagen zu vollziehen, und letztendlich ist mein eigenes Selbst, wer da auf dem Spiel ist. Letztendlich geht es um mich immer in diesen ganzen Möglichkeiten, Verhaltensmöglichkeiten. Ja? Und ich kann mir das bewusst sein oder einfach das sozusagen zur Seite lassen, aber letztendlich geht es immer, welche Bezug habe ich zu dieser Verhaltensweise? Er hat ja gesagt, in Band 59, Vollzugssinn ist der Bezug zum Bezug. Ja? Aber das klingt jetzt zu technisch und ich möchte nicht auf diesem Weg gehen, sondern das Beispiel der Wissenschaft zu geben. Also, wenn wir jetzt Wissenschaft von dort aus analysieren, also weder als ein kulturelles Phänomen, als etwas, was über die Umwelt, über unsere Welt einen Einfluss hat und so weiter, auch nicht in ihrer Geschichte, in ihrer Forschungsweisen, sondern wenn die Frage ist, okay, was ist eigentlich Wissenschaft? Dazu antwortet Heidegger, schauen wir, was für eine Verhaltensweise Wissenschaft ist. Also schauen wir uns Wissenschaft als ein Lebensphänomen. Ja? Und das heißt dann, fragen wir uns, was eigentlich das überhaupt für den Zugang zu den Seienden bedeutet. Das Erste, was das bedeutet, sagt Heidegger in den ersten Linien von dieser Vorbetrachtung des Kriegsnoch-Semesters, es bedeutet eine Umwandlung natürlich des alltäglichen, naiven Bewusstseins, sagt er, der alltäglichen Umgangsmodi. Klar. Aber in welchem Sinne? Gut, was wird da genau gewechselt, sagen wir so? Was ändert sich da? Konkret ändert sich sowohl dieser Gehalt als auch den Bezugssinn. Das heißt, ich behalte mich nicht mehr zu, wie Heidegger später sagen wird, Zeugen, sondern ich fange an, so etwas wie Objekte vor mir zu haben. Also sowas wie objektive Charakteristika, mit denen ich mich so verhalte, dass ich versuche, sie herauszustellen, in ihren objektiven Beziehungen zu schildern und so weiter. Ja, Gesetze hoffentlich dann von diesem Gebiet noch zu bekommen und so weiter. Ja, ich verhalte mich so. Insofern gibt es eine sehr starke Umwandlung der Umgangsweise mit dem Seienden. Okay, bis da wäre das relativ verständlich. Aber Heidegger macht nicht hier einen Halt, sondern er fragt sich, okay, aber was ist letztendlich, was dieses Bezug motiviert? Also nochmal mit den Begriffen von Motiv und Tendenz, ja? Was ist letztendlich, was diese Verhaltensweise motiviert? Letztendlich, was bedeutet Wissenschaft? Okay, sie kann sich so gestalten, dass sie eine objektive Weise mit den Seienden zu gehen bedeutet am Ende. Aber ist das der Kernstück? Ist das notwendig Wissenschaft oder was ist letztendlich Wissenschaft? Und er sagt dazu, nee, Wissenschaft charakterisiert sich dadurch, dass sie vor allem ein fragendes Verhalten ist. Das ist viel formaler, aber insofern kann man da die verschiedenen Weisen, wie dieses Fragen dann sich gestaltet und seinen Weg wandt, zur Seite lassen und zum Kern zu kommen. Wissenschaft ist immer ein fragendes Verhalten. Und zwar ein fragendes Verhalten, der nach letzter Legitimität und Ausweisung zwingt. Also das ist nicht einfach ein alltägliches Fragen, sondern es ist so ein Fragen, der letztendlich versucht, die Sachen so auszuweisen, wie es nicht besser gibt, sozusagen, ja? So dass es hinter diesem Diskurs nicht noch ein Diskurs kommen kann, der sagen soll, nee, wissen Sie, Sie waren nicht sozusagen treu genug, sondern man kann das noch, Heidegger würde sagen, ursprünglicher sehen, lassen wir das Wort lieber, ja? Aber noch konkreter, noch echter sehen, was Sache ist. Ja? Wissenschaft versucht nicht nur Einfragen, sondern Einfragen, der letztendlich an den Phänomenen, so wie sie sind, stürzt. Ja? Und sie und nur sie dann zum Erscheinen bringt. Deswegen muss Wissenschaft, wenn sie sich richtig versteht, also und deswegen letztendlich versteht Heidegger Wissenschaft als Phänomenologie oder Philosophie als Phänomenologie, das wissen sie schon alle. Aber was wichtig ist für mich, ist jetzt schon zu zeigen, okay, das ist letztendlich der echte Bezug. Der echte Bezug ist nicht ein objektivierender, der echte Bezug ist ein fragender. Ja? Gut. Und die nächste Frage von Heidegger ist, und wieso ist es so? Wo gründet dieses Bezug? Was motiviert letztendlich dieser Bezug. Dass man sich so zu Dingen verhält, dass man sie fragt. Dass man nach innen fragt, und zwar so, dass man sie versucht, dann sozusagen selber zu haben, selber zu bekommen. Ja? Was motiviert das? Und da kommt die Antwort von Heidegger. Und das kann ich nur so als ein sozusagen abrupter Schritt geben. Er sagt, das ist letztendlich, das gründet letztendlich in die Fraglichkeit des menschlichen Selbst. Also das gründet letztendlich in unserer Seinsweise. Ja? Wir Menschen oder Dasein, wie Heidegger später sagen wird, sind so, dass wir uns um uns selbst, und zwar sterblicher und endlicher Weise, kümmern müssen. Das heißt, dass wir nach Erfüllung suchen müssen, dass wir irgendwie uns mit etwas, wir müssen etwas mit uns selber anfangen, und zwar ständig. Wir müssen versuchen, irgendwie zu einer Erfüllung zu kommen mit diesem Leben und so weiter. Und diese Unruhe, dieses Problem, das ich selber für mich selbst bin, ja, in diesem Problem, das ich selber für mich selbst bin, gründet dann alle mögliche Fraglichkeit für Heide, alle möglichen Fragen. Jedes Fragen ist eigentlich ein Versuch, dieser Fraglichkeit einen Weg zu geben. Ja? Aber nicht nur jedes Fragen. Und das ist das Interessante, sondern für Heidegger ist nicht nur Wissenschaft eine Form, in der sich diese sozusagen konstitutive, nicht psychologische, es geht nicht darum, dass ich Probleme habe, sondern dass konstitutiv wir so sind, dass wir irgendwie nach Erfüllung suchen müssen, und zwar indem wir irgendwie etwas aus uns machen müssen. Ja? Also Heidegger versteht nicht nur Wissenschaft als eine der Weisen, wie man mit sich selber und mit dem, was vor einem Sache ist, also mit der Welt, so sagt das Heidegger, umzugehen, sondern auch Religion, auch Kunst, auch Weltanschauung selbst und sogar die Alltäglichkeit. Sogar die Alltäglichkeit ist eine Weise, damit umzugehen. Ja? Also Heidegger wird alle Lebensphänomene, alle Phänomene, alles, was für uns etwas Sinn ist, ja? Alles, was für uns etwas ist, aus diesem Modell her interpretieren. Ja? Letztendlich, was im Ursprung von der Weise, wie die Sachen erscheinen, letztendlich, ist immer ein gewisses Antworten und ein gewisses Bahnen, sozusagen ein Wegbahnen, um mit dieser Fraglichkeit umzugehen, mit dieser Unruhe umzugehen. Ja? Also, was ist dann das Problem sowohl von Weltanschauung als von dieser positiven, objektiven Wissenschaft, die ich als Stila und Charitis der Philosophie vorher geschildert habe, so für den frühen Heidegger? Einfach, dass beide und natürlich auch die Fluchttendenzen von sowohl der Weltanschauung als auch von der Alltäglichkeit, dieses Grundmotiv der menschlichen konstitutiven Unruhe, Fraglichkeit verdecken. Also das letztendlich Motivierende, Bewegende wird da nicht gesehen, ja? Sondern im Gegenteil, es wird sogar verneint. Ja? Es wird sogar sozusagen unter sieben Siegeln verschlossen. Es ist genau der Sinn dieser Phänomene, laut Heidegger immer, ja, das nicht zu sehen, also davon zu fliehen. Genau nichts damit anzufangen, sondern das, was man da anfängt, erlaubt sozusagen dieses Problem auf eine bequeme Weise irgendwie zu lösen oder damit umzugehen. Ja? Jetzt, es gibt aber Phänomene, die trotzdem nicht einfach an der Alltäglichkeit bleiben, das haben wir schon gesehen. Das nennt Heidegger in dieser Band 58 genuine Lebenswelten. Und zwar Wissenschaft, Kunst, Religion sind solche genuine Lebenswelten. Insofern, wie gesagt, sie diese alltägliche Umgangsmodi verwandeln. Und zwar verwandeln sie auch deswegen den Gehalt und Bezugssinn dessen, was erscheint. Ja? Was ist die Sache? Für Heidegger, die objektive Wissenschaft, die eigentlich ein fragendes Verhalten ist, ja, aber auch Religion und auch Kunst, sind nur Verwandlungen bis zu dem Bezugssinn. Also sie drängen nicht, also sie kommen nicht ein in dieser, sagen wir so, Bewusstsein, dass das, worum es letztendlich geht, ist nicht ein gewisser Zugang zu den Phänomenen zu bekommen, sondern was letztendlich Sache ist, ist immer ein Umgehen mit sich selber. ja, ein Etwas machen aus sich selber. Ja. Das wird da nicht gesehen, überhaupt nicht gesehen, sondern man versucht eher, oder man sieht eher den wichtigen Punkt an dem Bezugssinn. Das heißt, ich verhalte mich zu der Welt natürlich anders als alltäglich. Ich sehe sie als ein objektives Feld zum Beispiel, ich sehe sie als Angelegenheiten, in denen die Heiligkeit oder so etwas immer wieder sich spielt, genau. Oder ich sehe sie als mögliches sozusagen ästhetische Formen, Tönen und so weiter, die erlauben, irgendwas zum Ausdruck zu bringen. Ja. So sieht das alles Heidegger. Ich versuche jetzt von Heidegger aus zu sprechen, ne? Immer noch. Aber sie bleiben da. Also das hat, wenn Sie das Ende dieser Band 58 erinnern, da sagt er, sowohl in der Religion als in der Kunst, ist die Dominanz ist im Bezugssinn. Klar, das Dominante ist da, wie ich mich zu den Sachen beziehe. Ja? Aber da braucht nicht so etwas wie ein, sagen wir so, Bewusstsein. Heidegger würde sehr unzufrieden sein mit diesem Wort, das ich ständig benutze. Ja? Aber da braucht man nicht eine Erhellung dessen, was letztendlich da in Frage ist, und zwar die eigene Fraglichkeit, sondern vielleicht doch als Antwort zu dieser Frage, zu dieser Problematizität, aber man begnügt sich damit, einen gewissen anderen Zugang zu den Phänomenen zu haben, ja? Eine andere Beziehung dazu. Ja? Für Heidegger ist nur Wissenschaft hat die Möglichkeit, diese Fraglichkeit wirklich auszubilden, diese Fraglichkeit wirklich zu ergreifen, weil Wissenschaft selbst Fragen ist, ein fragendes Verhalten ist. Und insofern kann sie das wirklich zum Thema machen sogar. Gut, die Wissenschaft, die diese Fraglichkeit zum Thema macht und die das Fragen insofern so zu entwickeln versucht, dass sie nichts voraussetzt, dass sie keine Erkenntnisideale voraussetzt, sondern dass sie versucht wirklich zu dem Kern der Phänomene, und das heißt zu dieser Grundunruhe vorzudringen, das wäre dann die Urwissenschaft. Ja? Also die Wissenschaft, die noch weder ein objektives Feld begründet hat, sondern wirklich an dem Leben, so wie es sich gibt, bleibt und da nicht an der Oberfläche, also nicht an dem alltäglichen Leben. Öfter wird gedacht, dass Heidegger versucht, das ist für mich eine der wichtigsten Teile von Heideggers Philosophie, eine Analyse der Alltäglichkeit zu machen, aber das ist nur ein Mittel. Also worum es geht, ist eigentlich zu zeigen, welche ist die Sinngenese von allen, sogar von den alltäglichen Phänomenen. Letztendlich muss man zu der Sinngenese dringen. Also Heidegger versteht Philosophie in diesem Sinne als eine genetische Phänomenologie. Er versucht, alle Phänomene nach seiner Sinngenese zu forschen, und die Sinngenese sieht er in dieser Grundfraglichkeit, von der ich schon mehrmals gesprochen habe. Also ist Philosophie genauso wie die anderen Wissenschaften eine Umwandlung des Gehalts- und Bezugssinnen, aber gerade nur deswegen, weil in ihr dominiert der Vollzugssinn. Das heißt, man macht Problem, in der Philosophie macht man Problem von sich selbst. Da wird radikal ergreifend diese Problematizität und man versucht, und deswegen muss am Ende Philosophie die Frage nach der eigenen Seinsweise werden. Deswegen ist für Heidegger Philosophie eine Hermeneutik der Faktizität oder anders gesagt, ja, eine Ontologie des Daseins. Es muss das als Ergebnis kommen, weil letztendlich in Philosophie in der Tat ergreift man diese Fraglichkeit und macht diese Fraglichkeit, also unsere eigene Seinsweise, zum Problem. Das ist aber dann natürlich keine theoretische Angelegenheit mehr, weil worum es da geht, ist letztendlich um eine Verwandlung der Existenz. Ja, also das zu vollziehen bedeutet, diese Fluchttendenzen, die laut Heidegger so konstitutiv sind, also der Versuch, entweder einfach alltäglich in den verschiedenen Geschäften, die immer wieder kommen, mein Leben zu verbringen und dort Freude und Erfüllung zu finden oder zu versuchen zu finden, ja, oder Wissenschaft, Religion oder andere Formen, ja, sondern ich mache da von mir selbst radikal Probleme. Ich ergreife diese Fraglichkeit und diese Problematizität wirklich, so wie wir in Spanisch sagen, ich hole den Stein, ich nehme ihn von den Hörnern. Ja? Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Aber, ja? Also ich gehe wirklich zu dem Problem und mache nicht so, als ob das um etwas anderes ginge. Nein, es ging um mich. Es geht letztendlich immer um diese strukturelle Unruhe, die wir selbst nicht nur haben, sondern sind. Ja? Und Philosophie sagt, okay, dann machen wir davon ein Problem. Und machen wir so ein Problem, dass wir auf keine Weise dann Hilfe bekommen von überlieferten Theorien oder Schemata, die für uns bequem sind, sondern wirklich versuchen, und deswegen ist das phänomenologisch, immer wieder das Leben dort zu finden, wo sie überhaupt aufbricht. Ja? Deswegen also ist Philosophie Frage nach dem eigenen Seinsinn, aber wie gesagt, im Hinblick darauf, nicht eine Theorie vom Leben zu machen, theoretisch, sondern die Fraglichkeit, die wir sind, als solche zu steigern, das sagt Heidegger mehrmals in diesen Vorlesungen. Es geht nicht darum, diese Fraglichkeit zu lösen oder zu beseitigen, sondern genau zu steigern. Ja? Und das ist zum Beispiel für ihn der Sinn der Destruktion, der phänomenologischen Destruktion. Also positiv anzunehmen, zur Selbsterhellung, ohne Flucht zu kommen und so das Leben als solches leben letztendlich. Also das ist wirklich eine Lebensweise und für Heidegger, die ist wäre wieder Philosophie sozusagen wie die ausgezeichnete, insofern Lebensweise. Ja? Also Philosophie ist nicht nur dem Leben fremd, wie man in dieser Krise der Wissenschaft herausgestellt hat, und Wissenschaft ist es auch nicht, sondern sie dringen eigentlich im Kern, im Herz des Lebens, und zwar so, dass sie das thematisieren, ja, aber nicht dann theoretisch thematisieren, sondern versuchen in der Tat zu Selbstklarheit, zu radikaler Selbstklarheit zu bringen. Ja? Es ist selbstverständlich, ne? Wie Sie in der Habilitation so schön gezeigt haben. Aber das ist auch wichtig. Indem Philosophie das macht, wird auch außerdem die Sinngenese aller anderen Phänomene auch gezeigt. Es wird gezeigt, wenn Sie schauen zum Beispiel, wie Heidegger eine Philosophie kritisiert, was macht er? Er nimmt sie als Lebensphänomen schon wieder, wie alles eigentlich. Ja? Und sie, wie gesagt, die Bewegung ist immer von der Entäußerung, das als eine Theorie zu sehen, als ein gegebenes kulturelles oder überliefertes Produkt zu sehen, den wir einfach studieren oder so weiter, ja? Davon auszugehen und dann sagen, schauen wir, welche zum Beispiel Gehaltssinn da in Betracht genommen wird. Worum geht es da? Ja? Zum Beispiel bei Jasper, es geht um die Existenz. Okay, ja, nicht schlecht. Das ist Philosophie in der Tat. Aber schauen wir, mit welchem Bezugssinn? Ja? Mit welchen methodischen Mitteln? Das heißt, hast du wirklich gesehen, dass dieses Phänomen so ist, dass sich ständig selbst verdeckt? Und insofern hast du das in Acht genommen oder nicht? Nee, Jasper hat das nicht, laut Heidegger. Ja? Ich meine jetzt die Jasper-Rezeption, wenn Sie das erinnern. Die Kritik ist eigentlich eine methodische Kritik vor allem. Ja? Aber auch in welcher Hinsicht ist da das Dasein genommen? Warum meint man, dass ein gewisser Zugang zu ihm schon dieses Phänomen adäquat, sagen wir so, zeigen wird? Ja? Und so weiter. Also das sind die Fragen, die Heidegger sich immer macht. Letztendlich, wenn Sie die Destruktion sehen, die versucht einfach herauszustellen, welche sind Gehalt, Bezug und Vollzug sind, und andererseits und letztendlich, welche ist das Grundmotiv, das diese ganze Philosophie bewegt. Ja? Das ist, was Heidegger letztendlich immer versucht, wenn er Husserl kritisiert, wenn er Nathop kritisiert, wenn er Dilthey kritisiert. Er sieht natürlich immer lebendige Motive. Ja? Ursprünglich, sagt er. Was heißt ursprünglich? Das heißt, Sie entspringen in der Tat von dieser Fraglichkeit, ja, und sie ergreifen in der Tat teilweise diese Fraglichkeit so, dass sie wirklich dann wissenschaftliche Arbeit geleistet wird, insofern. Ja? Was ist immer das Problem? Gut, Fluchttendenzen letztendlich. Ja? Es gibt dann objektivierende Tendenzen, die Wissenschaft, diese Fahrwasser der Wissenschaften, wie Heidegger sagt, dann mischt sich ein und so. Und so weiter. Ich spreche sehr langsam und ich spreche zu viel. Ja. Aber ich mache es schneller. Gut. So viel zu Analyse, zu Darstellung. Ja? Ich hoffe, dass das wurde klar. Trotz meinem sehr schlechten Deutsch. Ich werde üben, wirklich. Also, jetzt kommen wir zu der Auseinandersetzung. Und die Auseinandersetzung, wie gesagt, hat zwei Teile. Phänomenologisch, politisch. Phänomenologisch. Die erste Frage wäre, wie kommt Heidegger zu dieser Philosophie und Lebensauffassung? Ja? Wie kommt er dazu? Öfter wird gesagt, okay, er hat eigentlich da theologische Motive, lutheranische Motive, ja, paulinische Motive, Kircher ist auch dabei. Wir können das so zeigen, klar. Okay, aber mir ist das nicht wichtig, wo er das nimmt, sondern ist das letztendlich legitim oder nicht, was er da macht. Ja? Und das heißt, geht er von einer Theorie bzw. einer Metaphysik des Lebens aus, so wie er zum Beispiel Schopenhauer und Nietzsche vorwirft in diesen Kursen, und von da aus dann wird der Philosophie eine zentrale Rolle für das so verstandene Leben zugeteilt. Ist das, was er macht? Also hat er schon eine Metaphysik des Lebens? Leben ist Fraglichkeit, ist Problematizität, ist ich bin ein Problem für mich selbst, ja? Augustinus und so weiter. Ja? Und dann, gut, Philosophie, was ist Philosophie? Das explizite, positive Ergreifen dieser Fraglichkeit, eine sozusagen Entwicklung dieser Fraglichkeit in eine Richtung dann, die zu radikaler Selbsterhellung zwingt und so weiter. Ist das so gemacht oder andersrum? Er geht von einer rein formal phänomenologischen Idee und man kann natürlich sonst, also und damit meine ich nur Phänomenologie oder Philosophie ist letztes radikales Erkennen. Ja? Und das ist eine Idee, das heißt, dass man muss sogar schauen, ob das sich verwirklichen kann, ob sowas möglich ist überhaupt. Ja? Vielleicht ist das eine leere Idee. Kann so etwas wie voraussetzungslose reine Erkenntnis geben? Kann man in der Tat so eine radikale Erkenntnis, so eine Herausstellung der Dinge, der Sachen schaffen, die keine andere sozusagen grundlegende wäre? Ist das so etwas möglich? Man kann von dieser Frage ausgehen und dann der Versuch machen, die Motive im Sinne, die Idee, die da liegt, zu entwickeln. Ja? Auf dem Risiko, dass man vielleicht schaut, sieht, dass das nicht geht. Dass das in der Tat unmöglich ist. Ja? Und dann muss das Phänomenologische wäre zu sagen, wissen Sie, das geht nicht. Schauen Sie warum. Es gibt eine strukturelle Verdeckung und zwar eine unmöglich zu überwindende Verdeckung. Ja? Aber das wäre dann phänomenologisch ausweisbar auch. Ja? Gut, das ist der erste Punkt der Auseinandersetzung. Wie kommt Heidegger zu dieser Philosophie-Idee und zu dieser Lebensidee? Wenn wir die ersten Vorlesungen schauen, die sollen, ich meine jetzt Krisnos-Semester und Band 58, Grundprobleme der Phänomenologie, wir sehen, dass Heidegger sich bemüht hat um eine grundlegende Arbeit. Absolut, also das ist ohne Frage. Also Philosophie, wenn sie als Urwissenschaft in Idee angesetzt wird, und das wird von Heidegger gemacht in dieser Vorbetrachtung schon, ja, und insofern sind die anderen Vorlesungen eine Entwicklung davon, wenn Philosophie so sozusagen ernst genommen wird, wenn diese Idee ernst genommen wird, dann muss sich selber gewinnen. Man muss sogar, da hat man nichts sozusagen. Also man weiß nicht, wie dann das zu entwickeln wäre, welche wären ihre Gegenstände, ja? Wie würde man da überhaupt mit ihnen umgehen und so weiter. Man hat nichts, aber man hat diese Idee. Ist es möglich, von dieser Idee ausgehend so etwas wie eine konkrete und dann schon irgendwie viel genauer Idee von Phänomenologie kommen, oder sind man auf dem Weg, dass das nicht geht, wie ich sagte. Die ersten Kurse von Heidegger, die ersten Vorlesungen sind sehr wichtig dafür. Die erste davon, das Krisnos-Semester, versucht vor allem die Möglichkeit von dieser Idee zu erweisen. Und zwar so, dass sie alle möglichen Einwände betrachtet, die stärksten Einwände an der Phänomenologie, die von Natop zum Beispiel betrachtet und beantwortet. Also die Einwände, dass Phänomenologie von Hause aus theoretisch sein muss, dass sie mit der Sprache objektiviert, ob sie das möchte oder nicht, dass sie also keine vortheoretische Wissenschaft sein kann, wie Heidegger beansprucht. Ja. Diese Einwände, die eigentlich die sozusagen im Kern von Heideggers Versuch und von dem phänomenologischen Versuch überhaupt treffen, versucht Heidegger in diesem Kurs zu beantworten. Ja? Also, und er zeigt, es geht doch. Es geht. Es kann ein vortheoretisches Verständnis des Lebens geben und man kann das auch in Sprache bringen. Ja? Und das ist, wo er über diese phänomenologische Intuition spricht, als Name dafür, für diese Möglichkeit. Und da spricht er schon von den Begriffen als, naja, egal, also das ist schon, da fängt schon an, diese Thematisierung der Begriffe, die dann am Ende die Theorie der formalen Anzeige, also oder der, diese Idee der formalen Anzeige sich da sozusagen dann konkretisieren wird. Also dieser erste Kurs versucht vor allem die Möglichkeit davon zu zeigen, in einer Auseinandersetzung mit den wichtigsten Einwänden, die Phänomenologie bekommen hat. Eigentlich die Phänomenologie Husserls, aber Heidegger macht das sich zu eigen und muss es auch machen. Dieser zweite Kurs, den ich erwähnte, also Band 58, Grundprobleme der Phänomenologie, versucht noch mehr. Sie versucht schon der konkrete Weg zu zeigen und sogar manche methodischen Aspekte. Also welche sind die methodischen Schritte, eine solche Auslegung, eine solche Selbsterhellung des Lebens. Ja? Aber, und damit komme ich zu einer Auseinandersetzung, in diesem gleichen Kurs zeigt Heidegger schon ganz klar seine Entscheidung für eine genetische Phänomenologie. Da hat er sich schon, also ich glaube schon im diesem Semester, aber da kann man noch denken, dass er Phänomenologie noch formale denkt. Aber da sieht man, dass er sich schon für eine, so wie ich sage, genetische Phänomenologie entschieden hat, weil man sucht, und das ist der Grundaspekt des Kurses, der Ursprungsgebiet. Ja? Wenn Sie sich da erinnern, was gesucht wird, ist ein Ursprungsgebiet, von dem aus dann alle konkreten Phänomene verstanden werden. Er spricht sogar, dass das die höchste Konkretion ist. Das ist das Konkrete eigentlich, dieser Ursprungsgebiet ist das Konkrete. Also alle anderen Phänomene sollen verstanden und ausgelegt werden von dort aus, letztendlich. Und dieses Ursprungsgebiet, wie Sie wissen, ist kein anderer als die Selbstwelt. Da kommt schon die Sache, dass alle Lebensphänomene haben ein bestimmtes Wie, sind sie nicht einfach Gehalt, sondern haben immer ein bestimmtes Wie. Und diese ganzen Verhaltensweisen zeigen in die Richtung der Selbstwelt letztendlich. Und noch genauer, also dieser Ursprunggebiet ist nicht nur die Selbstwelt, sondern genauer die Weise, wie das Selbst seine eigenen problematischen Seinsweise in den Griff nimmt, beziehungsweise wie es davon flieht. Also in diesem Kurs ist diese Philosophieauffassung, die ich geschildert habe, meines Erachtens schon ganz klar im Gang. Also, und jetzt, wenn Philosophie das ist, dann hängt ihre Möglichkeit mit einer Verwandlung des Menschen zusammen. Also möchte ich Philosophie machen, okay, das heißt Radikalisierung in dieser Fraglichkeit, Ergreifen dieser Fraglichkeit, sie zu Frage machen und so weiter und so fort. Ja? Und zwar in einer bestimmten Richtung. Man muss sich thematisch über die eigene problematische Seinsweise klar machen. Also die Möglichkeit des Zugangs zur Philosophie, sogar zur überlieferten Philosophie, man kommt nur richtig rein sozusagen, ja? Also die hängen mit dieser Verwandlung zusammen. Der Zugang ist immer eine Aneignung, wie Heidegger sagen wird. Das Überlieferte zu eigenen Möglichkeiten machen und als vollzogene Möglichkeit lesen. Wenn ich das so mache, dann lese ich Philosophie philosophisch. Sonst lese ich sie als Geschichte der Philosophie oder irgendwie so. Also die Möglichkeit der Diskussion der Ergebnisse einer Philosophie, so Heidegger, und insofern die Möglichkeit, die Diskussion ihrer Legitimität, hängt mit einer persönlichen Verwandlung zusammen. Ja? Ich erinnere jetzt die Worte von diesem dritten Semester, wo er Angelus Silesius zitiert, Mensch werde westlich. Ja? Darum geht es letztendlich in der Philosophie. Eine Verwandlung des Daseins. Und zwar, so können wir mit den späteren Worten von Heidegger sagen, von der Uneigentlichkeit zur Eigentlichkeit. Ja? Philosophie also ist der Weg der Selbstverwandlung und des Innigwerden. Und deswegen habe ich sie dieses Vortrag genannt, Philosophie als Intimität. Ja? Eine andere Einwand, also erstens die Zugangsbedingungen zu Philosophie und die Möglichkeit der Diskussion der Philosophie sind eigentlich existenziell, wie Heidegger später sagen würde. Ja? Also die hängen mit eigentlich persönlichen Seinsweisen zusammen. Meines Erachtens außerdem deduziert Heidegger zum Teil diese Philosophieauffassung von dem als grundlegend verstandenes Motiv der Unruhe, also des Problemseins für sich selbst. Und damit möchte ich sagen, dieses Motiv kann bestehen. Ich sage nicht, dass das eine phänomenologische Erfindung ist, also dass er das erfunden hat, dass sowas gibt. Ja, man kann das in der Tat herausstellen, dass so etwas nicht nichts ist, sicherlich. Aber ich würde sagen, erstens, dieser Prozedere Heideggers, die Legitimität der Philosophie und die Radikalität der Philosophie davon abhängig zu machen, ob man dieses Grundmotiv für ihn, also das ist, was Philosophie bewegt. Also entweder bewegt Philosophie das oder ist sie keine Philosophie. Und entweder greift man richtig zu dieser Fraglichkeit oder man macht das Philosophie, ja, aber uneigentlich. Ja? Also denken Sie an der Destruktion von diesem Standpunkt her, weil dann wird man sehen, warum er manche Philosophien diskutiert und in welcher Hinsicht und wie, inwiefern sie als radikale oder nicht ursprüngliche oder nicht dann judiziert werden. Also Heidegger macht die Legitimität, die Radikalität und die Ursprünglichkeit von der Philosophie von diesem Motiv abhängig. Ja? Macht von diesem Motiv abhängig. Nochmal, also was normalerweise so etwas wie die Ehrlichkeit der wissenschaftlichen Arbeit sein würde, ja, man muss sich an den Phänomenen hingeben, man muss versuchen, wirklich nicht zu verdecken, man muss versuchen, so viel wie möglich wirklich sich den Phänomenen beugen, sozusagen. Ja. Heidegger macht das, diese Ehrlichkeit von existenziellen Möglichkeiten und Entscheidungen fast abhängig und damit die Möglichkeit. Sie sehen schon, eine gemeinschaftliche Arbeit und so weiter wird problematisch. Dann eine bestimmte Auslegung also der Seinsweise des Menschen als grundfraglich und als konstitutiv selbstverdecken, weil das ist nochmal eine These. Das ist nicht nur eine Fraglichkeit. Wir sind nicht nur ein Problem für uns selbst, sondern wir sind ein Problem für uns selbst, das wir ständig zu ignorieren versuchen. Ja? Also, dass wir ständig verdecken. Vor uns selbst. Ja? Also die zwei Motive, das ist sehr charakteristisch von Heidegger Philosophieauffassung. Und insofern sind die Sachen selbst zunächst und zumeist verdeckt, immer, konstitutiv. Ja? Weil sie sind einfach entäußert, sie sind nicht als Antworten zu unserer Grundproblem sozusagen gesehen, sondern auf anderen Weisen. Und so sind die Sachen eigentlich von unserer Seinsweise her immer verdeckt. Nicht von gewissen Diskursen zum Beispiel. Es ist nicht so, dass gewisse Diskursen aus bestimmten Gründen vielleicht etwas verdecken würden, sondern die Sachen selbst sind verdeckt, also die Phänomene selbst. Das, was erscheint immer gefallen sozusagen. Ja? Erscheint immer uneigentlich, erstmal, zunächst einmal. Man muss eine gewisse Arbeit, und zwar in dieser Richtung, um sie dann als echte Phänomene erscheinen zu lassen, also als Phänomene wirklich zu sehen, wofür man dann diese Analyse, diese Destruktion machen muss mit den Strukturen von Motiv, Tendenz, Gehalt, Bezug, Vorzugssinn und so weiter. Dann also, ich sage schon, man kommt nur durch radikale Aneignung der Grundfraglichkeit, nur dadurch, also nur heroisch, würde ich sagen, ja, zu den Sachen selbst. Die Sachen an sich sind immer wieder verdeckt, man braucht so eine Gegenbewegung, wie er sagt, und so weiter. Die Sachen bedürfen der Philosophie, also, um als solche verstanden und gelebt, darum geht es Heidegger, zu werden. Gegen diese Auffassung, gegen diese Auffassung möchte ich sagen, Philosophie rein verstanden wurde für mich drei Grundelemente beinhalten, und zwar zunächst einmal als Idee, wie gesagt, vielleicht ist das unrealisierbar, das muss man dann sehen, ob das realisierbar ist, aber als Idee, die Sachen haben die Priorität vor dem philosophischen Diskurs und vor jedem Diskurs. Also Diskurse können verdeckend sein, nicht die Sachen selbst. Ja? Also das wäre ein erster Punkt. Wenn man Phänomenologie treibt, muss man wenigstens das als Problem ansehen. Wenn das sich unmöglich herausstellt, ist Phänomenologie einfach auch unmöglich. Die einzige Phänomenologie wäre die Unmöglichkeit der Phänomenologie herauszustellen. Ja? Aber sonst muss man davon ausgehen, wenn man schon davon ausgeht, dass die Phänomene selbst verdeckt sind und von dort aus die Idee der Phänomenologie leitet, und das macht Heidegger immer übrigens, früher Heidegger, Zeit und Zeit, späteren Heidegger, Wenn man diese Struktur immer hat in der Analyse der Phänomene, meines Erachtens hat schon die Legitimität der Phänomenologie von Grund aus sozusagen verbaut. Und dann zweitens, keine Theorie, auch keine Theorie des Lebens, kann dieses Prinzip oder soll dieses Prinzip zunichte machen. Ich kann nicht wegen einer Theorie des Lebens, indem ich sage, nee, aber das, sehen Sie, das Leben ist als Verdecken, ist verfallen und braucht eine Aneignung und so weiter, dann sagen, okay, dann geht es nicht. Ich muss versuchen, wirklich dieses erste Prinzip zu erfüllen. Also die Priorität der Sachen erstmal nicht preiszugeben. Es sei denn, die Sachen selbst zeigen, dass das so ist. Ja? Also, dritter Aspekt, die Verdeckungen kommen dann von Seiten der, gerade von Theorien. Die Verdeckungen kommen eher von Theorien und Diskursen und nicht von den Sachen selbst. Ja? Die kommen nicht von Seite der Sachen, sondern von der Seite von gewissen Diskursen. Wenn man jetzt die Auseinandersetzung nicht in phänomenologischer Hinsicht, sondern in politischer Hinsicht, und Sie werden sehen, dass für mich beides eigentlich eng verbunden ist, da muss man ganz schnell sagen, und schnell aus vielen Gründen, aber auch wegen der Zeit, dass Heidegger, wie Sie wissen, alles Öffentliche erstmal als äußerlich sieht, in diesem Sinne, den wir gerade sagten. Ja? Das hat Herr Gander öfter auch gezeigt in manchen Schriften. Also das Öffentliche als Verfallen. Das Öffentliche ist immer diese Entäußerung, von denen das Dasein geschlagen wird, ja? Wie er in der Ontologie-Vorlesung sagt. Und Philosophie ist genau eine Gegenbewegung gegen diese Erscheinungsweise. Philosophie also muss das Öffentliche eher ein bisschen verachten. Ne? Sie hat immer die Richtung einer Vereinzelung. Also es geht darum, intimer zu werden mit einem selbst. Natürlich nicht mit einem selbst psychologisch, das ist nicht die Sache, sondern ontologisch und insofern mit der Seinsweise von jedem. Ja, aber gut, diese Arbeit ist eine in erster Person vollzogene Arbeit. Heidegger hat dieses Evidenzmodell der Phänomenologie in einer Vollzugstheorie verwandelt. Also ich muss in erster Person diese Verwandlung selber da machen und nur dadurch und nur dann und während das passiert, gibt es so etwas wie Ursprünglichkeit. Dann gibt es Verdeckung sofort. Dann sofort gibt es wieder sozusagen Scheinphänomene, ja? Die ich wieder zu einer Eignung bringen muss. Also die ist eine Vereinzelung, oder es gibt, wenn überhaupt, dann eine Gemeinschaft der sehr wenigen, ja? Also nicht nur der wenigen, sondern der sehr wenigen, die das wagen und schaffen und noch sozusagen auf keine der Verdeckungen und Fluchsweisen und Versuchungen fällt. Ja? Oder man hilft sich gegenseitig auf diesem Weg. Ja? Aber das sind alles sehr besondere dann Gesellschaften, Gemeinschaften, ja? Auf jeden Fall. Also es gibt nicht nur die Legitimität, kann nicht öffentlich besprochen und diskutiert werden, weil man braucht dafür gewisse Bedingungen, die sehr besonders sind, persönliche Bedingungen fast, sondern dann kann man deswegen auch Philosophie nur, das ist eine Sache wirklich für sehr wenige. Und das kann man natürlich vielleicht nicht bestreiten, aber welches ist der Grund dafür, ist vielleicht nicht der Grund, der Heidegger gesagt. Ja? Also dass Philosophie vielleicht auch nicht so eine sozusagen Sache für jede ist, kann man vielleicht sagen, aber in welcher Hinsicht, warum nicht? Wo ist da die Schwierigkeit? Wo liegt die Schwierigkeit? Ja? Und bei Heidegger, so laut Heidegger, liegt in Punkten, die für mich problematisch sind. Andererseits, so wie ich denke, werden dann Philosophen als so etwas wie Heroen der Existenz gesehen. Ja? Also ein bisschen ironisch gesagt. Geistige Persönlichkeiten, ja, sehr stark geistige Persönlichkeiten. Und dieses Geistige möchte ich hervorheben, weil für Heidegger, das alles geht darum, eigentlich um Ideen, Verwirklichung von Ideen. Und das ist alles, ich habe das nicht gesagt, ich habe das nur vielleicht mit diesem Wort von der Entäußerung zu Bewusstsein und so, aber ich finde das immer noch in einer sehr idealistischen Tradition, was Heidegger in den frühen Vorlesungen macht und nicht nur da. Und andererseits, ein Gespräch zwischen Philosophen gibt es nur zwischen diesen großen Philosophen, die in der Tat geschafft haben, den anderen so zu lesen, als ein echter ergreife seine eigene Existenz, die dann eine Interpretation des menschlichen Daseins gemacht hat. Wenn Sie sehen, wie Heidegger Aristoteles liest, zum Beispiel in diesen frühen Kursen, und das hat nichts zu tun mit einer ontologischen Lektüre später oder mit der Lektüre natürlich nach der Kehre, es geht in diese Richtung. Ja? Es ist eine Auslegung des Daseins, das ist Aristoteles. Gut. Jetzt, inwiefern ist Phänomenologie, so wie ich sie sehr schnell und kurz geschildert habe, nicht nur, weil ich keine Zeit habe, sondern weil das natürlich ich noch sehr viel damit zu tun habe. Ich habe das nicht so entwickelt, ich habe ein bisschen entwickelt, aber ich bin dabei sozusagen. Inwiefern ist diese andere Idee von Phänomenologie also politisch? Ich glaube, dass sie das ist, insofern sie hat eine politische Rolle an sich selber. Also sofern sie immer sozusagen handelt als Kritik von den herrschenden Diskursen, die die Phänomene verdecken. Ja. Das ist, man kann Frankfurtianer sagen, Ideologiekritik, das ist mir egal, das Wort dazu, aber das ist von Hause aus so. Ich meine, insofern ich versuche, dass die Phänomene selbst die Legitimität haben, also die Legitimität ist immer eine Sache des Diskurses, aber die kann nur daran liegen, dass der Diskurs in der Tat sozusagen zum Erscheinen bringt, was Sache ist, ja, und das nicht verdeckt. Wenn das so ist, ist das automatisch also so etwas wie eine Kritik, und sie kann direkt oder indirekt sein, aber die kann auch gerne direkt sein, zu anderen Diskursen, die beanspruchen, legitim zu sein und dennoch die Phänomene eigentlich sozusagen in gewissen Richtungen bringen, mit wegen gewissen Interessen oder nicht. Ja? Sie werden also die für legitim gehaltenen an den Sachen selbst theoretisch begründeten Diskurse und Praktiken entlarvt und kritisiert. Sie ist außerdem gerichtet nach ihrer eigenen Zeit und die in ihr herrschenden Analysen und Auslegungsmodi und Phänomenen. Insofern ist sie auch politisch, also ich spreche hier von politisch in diesem Sinne nur. Ja. Also sie versucht keine Aneignung eigentlich, sondern ein schlichtes Zeigen. Ja. Aufzuhellen aus der diskursiven Konfusion. Ja. Insofern dann, als letztes, kann sie diese Phänomenologie, so verstandene Phänomenologie, eine Analyse von zeitgenössischen Phänomenen, die gemeinschaftlich von Belang sind. Und dann, wenn diese Phänomenologie-Idee irgendwie eine Möglichkeit hat, und das muss ich auch sehen, ob das wirklich in der Tat legitim ist selber, ja? Also ob das so etwas möglich ist, oder ob das nicht die Voraussetzung hat, dass die Phänomene, dass man sich an den Phänomenen halten kann, sozusagen. Ja? Wenn das so ist, denke, sage ich, ich glaube, das hat an sich selber, und ohne dass das großpolitisch zu sein versuchen braucht, diese gemeinschaftliche Rollen, und sie wird sich auch deswegen nicht so sehr um sich selbst und um die eigene Fraglichkeit kümmern, sondern vor allem um die Phänomene, die uns alle heutzutage nicht als Gemeinschaft von existierenden sozusagen Radikalen, sondern einfach als heute lebenden Menschen zu tun haben. Ja? Zum Beispiel die heutigen Krise und so weiter. Das ist, was ich Ihnen vortragen wollte. Entschuldigen Sie nochmal, dass ich das vielleicht nicht so klar gemacht habe manchmal, aber jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Zeit auch, um das zu besprechen. Vielen Dank.